Am Ende ist ein Berater natürlich dafür da, den bestmöglichen Vertrag, den bestmöglichen Verein zur bestmöglichen Zeit rauszuholen in dem Sinne. Aber verantwortlich in erster Linie ist man ja als Spieler auch dafür. Und ich glaube, das vergessen viele.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Es wird mal wieder geflüstert an der Bremer Brücke. Hier ist das Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Und der Sportredaktion, die über den VfL berichtet. Und natürlich auch am Montagabend beim Spiel des SC Viktoria Köln gegen den VfL dabei war. Mit meinem Kollegen Johannes Kapitzer war ich. Mein Name ist Harald Pistorius. Dabei sahen dieses 1:1. Und darüber werden wir jetzt sprechen mit unseren Gästen, die uns per Video zugeschaltet sind. Das ist zum einen Sven Köhler, Torschütze am Montag. Die Einladung zum Podcast war aber schon vorher vereinbart worden. Nicht, Sven?
Ja. Guten Abend erstmal und ja, die Einladung war vorher schon vereinbart, deswegen, ja, habt ihr Glück gehabt, trifft sich das
nicht. Und vielleicht nicht jedem aus der Osnabrücker Fußballszene bekannt, aber wir haben auch schon ihn ein, zwei Mal in Berichten über Sven erwähnt, das ist Sladan Vidakovic, der Berater des Spielers Sven Köhler, aber vor allen Dingen auch des Menschen Sven Köhler. Und Herr Vidakovic, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich bin gespannt, ob Sie viel Neues erzählen können über das, was Sie dort tun. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin mir sicher, dass ich schöne Dinge auch über Sven erzählen kann, die noch keiner weiß, auch heute hier.
Prima. Dann legen wir mal gleich vielleicht erstmal ein bisschen zum Warmwerden fußballerisch los. Johannes und ich hatten gestern so ein bisschen Schwierigkeiten, das Spiel einzuordnen. Es gab durchaus gute Phasen, beispielsweise die Anfangsphase, sehr druckvolles Spiel des VfL mit Chancen, leider nicht genutzt worden. Die größte vielleicht nach einem schönen Ballgewinn oder guten Ballgewinn von Sebastian und einem Traumpass von dir, Sven, den dann Chance nicht optimal verwertet hat. Da war mehr drin, aber dann gab es auch durchaus wieder Probleme, den letzten Punch in die Offensivaktion zu bringen und dann auch ein paar Wackler in der Defensive, sodass das 1-1 am Ende gerecht war. Sven, was sagst du?
Ja, also ich muss auch sagen, dass das Spiel schwierig war einzuordnen. Ich bin auch mit gemischten Gefühlen nach Hause gefahren. Man muss sagen, dass wir, ja, fand ich auch gut angefangen sind und hatten dann die dicke Chance mit Charms auch. Und ich glaube, wenn der Ball dann auch mal reingeht, dann läuft so ein Spiel auch einfach mal anders und gefühlt, wenn man uns jetzt mit Magdeburg vergleicht, ich glaube, Magdeburg macht solche Chancen halt einfach auch mal rein. Und dann läuft so ein Spiel halt anders. Dann muss Viktoria Köln ein bisschen mehr fürs Spiel machen. Wir können uns vielleicht ein bisschen aufs Kontern verlassen. Ja, das war dann halt nicht so. Und das Spiel, das haben wir dann so ein bisschen aus den Händen gegeben. Wir hatten dann nicht mehr so gut im Zugriff. Aber man muss auch den Gegner einfach mal loben, weil ich finde, Viktoria Köln hat ein richtig gutes Spiel gemacht und ich finde, man hat da auch eine richtig gute Spielanlage gesehen und ich glaube, der Trainer hat es auch nachher auf der Pressekonferenz gesagt, dass die sich sehr, sehr gut auf uns vorbereitet haben und das, finde ich, hat man auch gemerkt, weil die gezielt unser Pressing sehr, sehr gut überspielt haben oder ja genau die Schwächen in unserem Pressing aufgezeigt haben. Wir haben es natürlich auch nicht gut gemacht gestern, also ungewohnt eigentlich für uns, weil das Pressing nicht so intensiv war. Ja, haben dann eine bessere zweite Halbzeit gespielt. Deswegen glaube ich, dass das Unentschieden so in Ordnung ist. Wir können damit auf jeden Fall mit dem Spielverlauf dann zufrieden sein, mit dem Unentschieden, sind aber mit der Spielweise nicht ganz zufrieden.
Herr Vidakovic, Sie waren gestern Abend auch in Köln, haben das Spiel auch gesehen. Wie fällt denn Ihr Fazit in Summe aus nach dem 1:1?
Also mein persönliches Fazit, ich bin jetzt nicht so der Fußballfachmann wie Sven, der alles taktisch auseinandernimmt und seziert. Ich bin davon ausgegangen, dass Osnabrück wie ein kleiner D-Zug über Köln herbeifällt, ja, die einfach überrollt. Das hat auch irgendwie in den Anfangsminuten meiner Meinung nach gut funktioniert. Und dann ist es so, wenn der Gegner sich auf Osnabrück einstellt, muss die individuelle Klasse von Osnabrück auf den einzelnen Positionen einfach besser sein als die Klasse von Köln. Ja, also die individuelle Klasse. Und eigentlich war es dies auch auf dem Papier, aber die mannschaftliche Geschlossenheit von Köln hat dann einfach besser funktioniert, so würde ich es mal formulieren. Ja, es war mit Sicherheit, so wie Sven dann auch gesagt hat, der Gegner war auf einen eingestellt, ja. Aber ich sage jetzt mal auf Ruhrpott, ich bin ja hier in Bochum, Köln hatte auch richtig Bock zu spielen. Die hatten richtig Bock, Fußball zu spielen. Die haben die Murmel laufen lassen, die wollten auch zeigen, Osnabrück, komm ruhig, wir zeigen, wir können hier auch mitkicken. Und ich finde, das 1-1 war nachher wirklich gerecht, wenn man sieht, dass Philipp das Ding auch noch an Pfosten knallt. War, glaube ich, Philipp, der Zehner.
Ja, genau.
Ja. Und dann zum Schluss, also mir fehlt es irgendwie im letzten Drittel bei Osnabrück, schon auch in einigen Spielen. Ich weiß nicht, ob da eine Aufgeregtheit ist beim Abschluss. Ich finde da ein bisschen mehr Ruhe und Abgeklärtheit
erforderlich.
Würde vorne schon ganz gut tun, ja. Also, aber ich, wie gesagt, ich bin nicht der Fußballfachmann, was das Taktische angeht. Aber so habe ich das Spiel wahrgenommen. Mhm. Es war zum Schluss absolut gerecht, das 1-1. Absolut gerecht, aus meiner Perspektive.
In Sachen Coolness hat der Trainer heute auch im Interview in der Bilanz ein bisschen gesagt, naja, sieht einfach aus, die Chance von Chancy Makala relativ früh, aber den musst du dann auf dem Platz auch erstmal machen oder die richtige Option finden, Sven. Es ist gar nicht so einfach, in ganz kurzer Zeit immer genau die richtige Lösung dann im Kopf zu haben und das dann auch noch aufs Bein zu übertragen, dass dann genau in dem Moment der Ball da hinkommt, wo er soll. Wie zum Beispiel bei deinem Anspiel auf Chancy. Ich meine, da hast du ja nicht viele Sekunden, sondern da kommt der Ball zu dir und du spielst ihn nach vorne und da muss er passen.
Ja, also ist ja auch gar kein Vorwurf gegenüber Chance gewesen. Es ist halt, ja, wenn du dann allein vor dem Tor stehst und du weißt genau, jetzt hast du die dicke Chance. Ich glaube, Heidi ist noch links mitgelaufen. Dann überlegst du, spielst du ihn vielleicht noch quer. Gefühlt aus meiner Perspektive sah es so aus, als ob der Torwart nicht mal richtig stand. Also, dass das Eck ziemlich frei war. Dann tickt der Ball noch. Vielleicht wollte er einen Lupfer machen. Vielleicht einfach rechts vorbeispielen. Also, ich glaube, er hatte dann fast zu viele Optionen. Und da kann man ihm halt keinen Vorwurf machen. Also das ist, man kann ja dann genauso sagen, ja, hinten haben wir auch einmal nicht gut verteidigt, einen Freischuss verursacht und dann fällt ein Tor. Könnte man ja dann genauso sagen. Also ja, auf gar keinen Fall ein Vorwurf, aber es ist halt einfach schade gewesen, weil ich glaube, wenn man dann mal früh in Führung geht, das ist uns leider nicht so oft gelungen in der Saison, dann würde so ein Spiel auf jeden Fall mal anders laufen für uns.
Nun seid ihr immerhin seit 7 Spielen ungeschlagen, also in diesem Kalenderjahr noch 13 Punkte. Unentschieden tun natürlich weh, wenn man vor allen Dingen dann, wenn man aufzuholen hat. Aber ich habe immer so ein bisschen die Frage im Hinterkopf, beschäftigt euch das Thema Aufstieg oder darf es euch nicht beschäftigen? Denn eins hat sich, glaube ich, in dieser Saison abgezeichnet, das individuelle Potenzial und auch das mannschaftliche Potenzial, um aufzusteigen, das halte ich schon für gegeben. Nicht, man muss nicht damit mit so einer solchen Mannschaft aufsteigen, aber man kann es. Wie wirkt sich das auf euch aus, jetzt, da die Saison in die entscheidende Phase geht?
Ja, also wir haben heute auch in der Mannschaft so mit ein paar Spielern darüber gesprochen. Und ja, bei allem Ehrgeiz, den wir haben, bei den ganzen Chancen, die wir uns auch zurechnen, weil wir jeden Gegner jetzt auch gesehen haben und wir wirklich in den meisten Spielen einfach die bessere Mannschaft waren und uns oft nicht belohnt haben, haben wir jetzt irgendwie nach den 2 Spielen das Gefühl gehabt, dass so eine Negativität einfach herrscht. Und die Fans auch gestern zum Teil gerufen haben, ja, Kopf hoch und ja, irgendwie ist man mit so einem schlechten Gefühl nach Hause gegangen. Aber ich finde, man kann das auch einfach ins Positive drehen. Wir haben jetzt noch 12 Spieltage. Wir sind in einer gewissen Jägerrolle, also es sind nicht viele Punkte Rückstand. Wir spielen gegen jeden da oben noch. Das ist auch erstmal Fakt. Die Spiele müssen auch erstmal gespielt werden. Und ich glaube, vor der Saison hätten viele diesen Platz einfach schon unterschrieben, den wir jetzt haben. Und wir haben uns da heute auch so ein bisschen drüber unterhalten und ich glaube, man muss das vielleicht auch einfach aus der Perspektive sehen, weil wir hatten im Sommer einen Riesenumbruch und es wusste keiner, wo es lang geht. Klar hat man als VfL Osnabrück immer den Anspruch, gerade als Absteiger dann da oben mitzuspielen. Und wir wissen auch, dass alle Fans das wollen und wir wollen das irgendwo auch selber, aber man muss das auch realistisch sehen und dass wir eine sehr, sehr unerfahrene Mannschaft dann auch zum Teil auf dem Platz haben mit vielen, die da noch nicht so viel Erfahrung im Aufstiegskampf auch haben, weil das ein anderer Druck ist. weil wir oft gegen Mannschaften spielen, die haben gegen uns nichts zu verlieren. Und wir ja von außen haben dann immer so einen gewissen Druck über uns, dass wir das Spiel gewinnen müssen anscheinend. Anscheinend müssen wir es immer gewinnen, wo wir es gar nicht tun. Ja, und deswegen, glaube ich, sollte man das Ganze ins Positive drehen und einfach sehen, dass jetzt noch 12 Spiele sind, dass wir gegen alle von oben noch spielen, alles eng beieinander ist und alle Chancen sind auf unserer Seite. Also ich glaube, so sollte man das Ganze sehen. Und zusätzlich noch hinzuzufügen, die Entwicklung ist ja auch einfach positiv. Also wir haben noch kein Spiel 2022 verloren. Ich finde, selbst in schlechten Spielen punkten wir dann jetzt auch noch oder in nicht so guten Spielen. Schlechte Spiele kommen kaum noch vor. Und ja, also ich glaube, die Entwicklung ist einfach auch positiv. Und ich finde, das sollte man jetzt einfach mitnehmen, gerade in den letzten 12 Spielen. Und ja, die Denkweise da so ein bisschen drehen.
Herr Vidakovic, ziemlich weise Worte, ziemlich abgeklärt schon für einen gut 25-Jährigen immerhin auch schon. Er ist schon ein paar Jahre im Geschäft dabei. Wie viel Anteil steckt denn von seinem Berater da in den Gedanken? Also wie viel gibt denn der lebens- und sportliche Berater einem Sven Köhler damit auf den Weg? Oder das kann Sven gleich sicherlich auch beantworten, aber wie sehen Sie es denn? Also ist ja schon eine Haltung, analysiert er so eine Lage mal eben am Stück durch?
Ja, also Sven ist ja wirklich ein sehr klarer Kopf. Ja, er ist ein sehr, sehr klarer Mensch. Er ist ein sehr strukturierter Mensch, schon immer gewesen. Und da steckt sehr, sehr viel Sven Köhler drin und ein ganz, ganz kleiner Anteil nur von mir, den wir vielleicht irgendwann irgendwo mal wieder ein bisschen zum Leben erweckt haben. Ich glaube aber, das, was Sven gesagt hat, das ist wirklich, wirklich wesentlich, dass man auch diese positiven Dinge sehen kann, jetzt gerade bei Osnabrück, dass man alles in der Hand hat. Und vielleicht auch ein Stück weit, ich finde das immer ganz wichtig, bei allem, was man dann auch so tut, auch einfach noch ein bisschen Spaß dabei haben, weil Spaß fördert auch die Leichtigkeit. Und dann geht vielleicht die Murmel doch mal rein, wenn man nicht glaubt, dass sie reingeht. Weil das sieht man jetzt, ob bei Osnabrück oder auch bei anderen Spielern, die wir betreuen, die in einer anderen Liga auch oben mitspielen. Es war kein Spaß mehr in den letzten Spieltagen und schon sacken die weg. Ja? Und ich finde, Spaß ist immer ganz wichtig, auch im Umgang miteinander, bei allem Ernst. Ihr spielt immer Fußball, um zu gewinnen. Ihr werdet nie auf den Platz gehen und sagen, wir wollen heute unentschieden spielen oder so. Ihr wollt immer gewinnen. Und ich kenne den Gewinnergeist von Sven. Ja? Hm. Das reicht beim Kartenspiel oder bei irgendwas. Der will auch einfach immer gewinnen. Ist egal, was er macht. Ja? Aber bei allem musst du trotzdem irgendwie noch versuchen, klar im Kopf zu sein. Und ich glaube, das ist die größte Kunst, wenn man wirklich auch aufsteigen will und ganz oben mitspielen will, dass die Summe der Menschen im Verein dann auch einen klaren Kopf hat und vernünftig damit umgeht. Und für mich ist immer ganz wichtig, bei der Geschichte viel Spaß auch noch mitzubringen. Weil hast du keinen Spaß bei der Arbeit, und das weiß Sven auch, das hat er mal eine Zeit lang nicht gehabt im Verein, dann macht es was mit dir. Und Spaß ist ganz, ganz wichtig. Mein Anteil bei Sven ist sehr, sehr gering. Er hat ganz viele Dinge von alleine mitgehabt, aber er hat sie irgendwo mal liegen gelassen. Die Ressourcen waren alle in ihm drin. Vielleicht haben wir die einfach nur wieder wachgekitzelt oder einfach nur wieder angesprochen. Ja, ich glaube, dass er, schaut euch seine Vita an, wo er überall gespielt hat, schon in der Jugend. Also der Mensch, der muss Fußball spielen können, da wo er gespielt hat.
Mhm. Und trotzdem hatte er mit dem Profifußball, wie er selbst gesagt hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen.
Ja,
war das,
genau.
War das vielleicht sogar richtig, dass er dann einen ganz anderen Weg einschlagen musste? Was war daran gut?
Ja, weil ich glaube, der Weg, den er damals gegangen ist, eben durch alle NLZs, ja, also er hat ja im Prinzip bei den Reviervereinen gespielt, bei Dortmund, bei Schalke, bei Bochum. Also er war ja eigentlich überall, das muss man sich mal vorstellen, wenn wir heute einem jungen Spieler sagen würden, du darfst bei Schalke, Dortmund und Bochum spielen, von U15 bis U19 und dann auch noch zweite Mannschaft, wird ja hier, boah, geil, mache ich, ja. Er hat es gemacht und es hat dann aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt dann nicht funktioniert, es hat keinen Spaß mehr gemacht. Es war vielleicht auch das Umfeld, was anderes suggeriert hat, das merken wir halt oft, dass das Umfeld der Menschen eben. Also ich sage immer, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Pass auf, mit wem du die Zeit verbringst. Gerade Fußballprofis. Sie haben ganz schnell viele Freunde, haben aber auch ganz wenig Freunde, wenn es mal nicht läuft. Und das ist so der Punkt, wo man vielleicht, ich meine, das kann Sven auch erzählen, wo die als U19-Spieler gewohnt haben und was da alles so für die gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Das war eine Idee von Schalke 04 damals, dass das so gemacht werden sollte. Also ich hätte es anders gemacht. Aber nochmal, ich bin ja da nicht in irgendeiner Verantwortung oder so. Ich bin einfach nur heute dankbar, dass Sven und ich uns damals begegnet sind, weil so wie er vielleicht was von mir gelernt hat, habe ich auch ganz viel von ihm gelernt. Und das macht es einfach in Summe so wunderbar.
Vielleicht müssen wir an der Stelle einmal sagen, Sie sind nicht auf den Fußball fixiert, Sie sind gelernter Bankkaufmann und haben sich dann zum Mentalcoach, zum Lifecoach, so heißt es auf Ihrer Internetseite, ausgebildet. Das bezieht sich da zunächst mal auch auf den Leistungssport. Aber es ist nicht so wie bei den üblichen Berateragenturen, dass sie ein großes Portfolio von Spielern haben mit ein paar Stars als Aushängeschild und dann vielen, vielen jungen Talenten, sondern das sieht eher aus nach Passion und nicht nach Job, nach Beruf. Wie sind Sie Fußballberater geworden?
Eigentlich total durch Zufall. Ich habe mit Fußball nicht viel am Hut. Ich habe Fußball selber mal gespielt, gar nicht so hoch. Mein größter Sieg war damals mal im Kreispokal ein Sieg gegen den VfL Bochum in der A-Jugend. Ja, da habe ich mich abgefeiert. Aber das war es damals mit dem Fußball. Ich war selbstständig, habe viele Jahre im Konzern gearbeitet und habe mich dann selbstständig gemacht. Und mein damaliger Mitarbeiter, der heute auch im Fußball tätig ist als Kaderplaner, bei einem Verein, der hat immer gesagt, Mensch, wir müssen was im Fußball machen. Sein Ziel damals war es, Geld zu verdienen. Ich wollte das nie, ja. Ich war das nicht. Ich so Berater und Sven kennt ja auch, Neven hat ihn damals bei uns kennengelernt. Ich kannte einen Fußballprofi und kannte dieses Leben dieser Menschen und
Sie meinen Neven Subotic, ne?
Genau, was habe ich mit dem Beraterfußball so zu tun? Ich habe mich da nie gesehen. Und dann haben wir aber dieses Unternehmen gegründet und dann war aber sehr schnell klar, dass mein Mitgesellschafter dann rausgeht, weil er unbedingt in einen Verein wollte. Er war Scout und ich habe dann einfach gesehen, dass die Menschen, die dann bei uns waren, ich sage ganz bewusst Menschen und nicht Spieler, einfach alle so ihre Probleme mitbrachten. Jeder hatte seine Konstruktion der Wirklichkeit. Also so sage ich das immer. Jeder von uns hat seine Konstruktion der Wirklichkeit. Und diese Konstruktion der Wirklichkeit im Hier und Jetzt, die wurde beeinflusst von unserer Vergangenheit. Also von meinen Eltern, Großeltern, Trainern, wie auch immer. Die haben mich zu dem geformt, zu der ich heute bin. Und da halte ich vielleicht ab und zu einen Spiegel vor und sage, das ist so, das ist so. Hinterfrag das mal. Weil ich glaube so, ich sage gerne, ich bin Ressourcen- und Potenzialmanager, weil ich schaue, wie kommen diese Menschen wieder an ihre Ressourcen und an die Potenziale. Das war alles ja in Sven drin. Es funktionierte nur nicht mehr in dem System. Und es hatte seine Gründe, warum es in dem System nicht mehr funktionierte damals, Schalke 04. Also war es wichtig, eine Veränderung herbeizuführen. Und ja, so ganz abgeschlossen hat er ja nie mit Fußball. Er hat es einfach nur woanders versucht. Und dann war es auch klar, dass es da funktioniert. Mir war es völlig klar, dass es da funktioniert. Ja. Und so ist er wieder in die Kraft gekommen. So will ich es mal formulieren. Und um es auf den Punkt zu bringen, mir ging es genauso. Ich musste damals auch aus dem System raus, weil es mich einfach krank gemacht hat. Und deshalb habe ich diese Ausbildung gemacht, um mir selbst erstmal zu helfen. Also ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, Menschen geht's mal nicht gut oder sind leicht depressiv, ja, und haben den Rang, also wirklich den Drang, auch in eine komplette Depression mal abzurutschen. Ich kenne diese Gefühle. Ich kann davon ein Lied singen, ja, und für diese Menschen bin ich da. Und das sind auch ganz wenige Menschen, die wir hier betreuen bei der Vida Sports. Und das ist auch gut so, weil es soll ehrlich sein, weil die Menschen, die zu uns hier durch die Tür reingekommen sind, weiß ich nicht, die hat irgendwas hier angezogen. Ich bin nie auf irgendwelche Menschen zugegangen und habe gesagt, ich möchte gerne dein Berater werden, du bist so ein toller Fußballer, ja. Nein, also diese Menschen sind uns in die Arme gefallen. Und mit dieser Verantwortung wollen wir ja auch umgehen. Das ist ja das Wichtige. Ja, und es gab auch Menschen, die dann quasi fertig waren und dann woanders hingegangen sind. Aber denen kann ich nie einen Vorwurf machen. Dann haben die von uns alles bekommen, um so zu sein, um wieder woanders hinzugehen. Dann ist das eben so. Ja. Das ist auch nicht schlimm.
Kannst du das mal aus deiner Sicht schildern, Sven, und vielleicht auch mit so ein paar Eindrücken, auch wenn einige Hörer die schon kennen, du warst ja schon mal im Podcast, aber jetzt gerade Auge in Auge auch mit Slatan. Was war so das, was sind so Schlüsselmomente, die dir in Erinnerung sind, die dir da geholfen haben?
Ja, ich glaube, man muss erstmal verstehen, wie meine Probleme entstanden sind. Also wenn du mit Schalke deutscher Meister wirst als Vizekapitän, ich glaube, ich hatte die meisten Spielminuten in dem Jahr, durfte dann ja die ganze Vorbereitung bei den Profis mit trainieren. Und dann bist du dann halt einfach mit den Stars der Stars unterwegs. Damals war Schalke nochmal was anderes, Champions League-Teilnehmer. Mhm. Und da waren ja mit Boateng, Goretzka, Max Meyer und so weiter, Leroy Sané, Thilo Kehrer. Also da waren schon noch einige sehr, sehr gute Spieler dabei. Ja, und wenn du mit denen viel Zeit verbringst und ja, mit 18, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich noch nicht so klar im Kopf und mein Umfeld war auch nicht so gut. Man glaubt vieles von dem, was die Leute dir dann im Verein erzählen und die Spieler, und viele Spieler erzählen dann halt auch wirklich keinen guten Stuff, muss ich sagen. Und dann lässt du dir halt schnell mal den Kopf verdrehen. Und ja, ich muss sagen, dass ich so ein bisschen abgehoben bin auch, weil ich habe es nicht wertgeschätzt, in der U23 in der Regionalliga Fußball zu spielen. Und den Fehler würde ich jetzt heute auf jeden Fall nicht mehr machen, weil mit 18 in der Regionalliga dann zu spielen bei Schalke 2 ist, glaube ich, ein Riesen-Step, weil viele von der Regionalliga halt auch in die dritte und in die zweite Liga wechseln. Aber das habe ich damals auf gar keinen Fall so erkannt, sondern ich habe es als Riesenrückschritt gesehen. Weil,
als Degradierung wahrscheinlich auch.
Ja, ne? Als Degradierung schon, weil ich habe gesehen, ey, ich kann bei den Profis bei Schalke, da kann ich mithalten. Ich habe richtig gute Testspiele da gemacht. Aber Thilo und Leroy, die durften doch auch da oben jetzt mitspielen. Und wieso ich nicht? Und ja, du siehst bei meinem besten Kumpel Felix Schröter, er kriegt einen Profivertrag, wechselt zu Heidenheim. Ja, aber warum ich nicht? Und du hast dann so eine Negativität, hab dann ja so einen doofen Spruch gelassen bei meinem U23-Trainer. Der hat mich dann ja insgeheim so abgesägt, ohne es mir zu sagen. Hat mich dann nie mitgenommen zu spielen. Und ich war dann halt auch nicht in der Lage, mit ihm zu reden, weil ich dann einfach noch ein unerzogener 18-jähriger Junge war. So muss man sagen. Dann trainierst du und trainierst du mit so einer Negativität, habe mich dann schwer verletzt am Knie. Ja, und dann merkst du langsam, aber sicher, das geht hier gerade so in die ganz falsche Richtung. Von Riesentraum, den du dann hast, mit den großen Trainieren bis Regionalliga nicht mehr im Kader und schwer verletzt sein. Also kann man sich vorstellen, wie das auf einen wirkt mit 18. Gerade auch, weil man auch aus der Heimat dann so viel, in der Heimat, sage ich mal, war ich dann schon etwas bekannter bei mir und alle hatten dann natürlich auch gewisse Hoffnungen in meine Person und ja, die dann nicht zu erfüllen, hat mich dann auch nochmal stark belastet und ja, ich war einfach nicht klar im Kopf und dann habe ich Slatan irgendwann kennengelernt und ich glaube, so die krasseste Geschichte, um das in dem Sinne auch kurz zu fassen, war, dass wir uns kennengelernt haben und wir haben uns dann, glaube ich, einmal getroffen und dann oder telefoniert und dann hat er einfach gesagt, ja, dann zieh bei mir ein. Ich bin jetzt im Urlaub mit meiner Familie, du kannst bei uns wohnen. Und es, allein dieser Step tat schon so gut, rauszukommen aus dem Umfeld in Gelsenkirchen, einfach was anderes zu sehen. Die Energie in dem Haus war eine ganz andere. Also er hat mich aufgenommen, als wäre ich ein Familienmitglied und es war direkt so eine unfassbare Connection. Also ich bin dann nachher auch noch da geblieben, als sie wiedergekommen sind. Wir haben Wände gestrichen zu Hause. Wir haben, ja, also er hatte auch einen kleinen Profit durch mich, weil ich dann mit ihm die Wände gestrichen habe. Also ein bisschen Profit hat er auch rausgezogen. Aber solche Sachen sind halt schön, weil du komplett auf andere Gedanken kommst und ja, du wirst halt einfach geerdet in dem Moment, weil du siehst, es gibt auch was anderes außer Fußball und man entwickelt eine ganz andere Dankbarkeit gegenüber dem Sport, weil ja, wenn du den ganzen Tag und deine ganze Jugend nur Fußball hörst und Karriere und Ziele, Träume und die verwirklichen sich dann nicht, dann fällst du sehr, sehr weit und tief. Aber wenn du neben Fußball noch was hast und ja, den Fußball als deine Leidenschaft, als dein, als, ja, als dein, dein große, ja, als deine große Leidenschaft siehst und aber nebenbei noch gewisse Standbeine hast. Ich bin glücklicherweise in der Lage, oder ich war in der Lage, eine Ausbildung zu machen, zumindest Kickoff. Jetzt am 1.4. Startet dann mein Studium zum Sportmanagement. Ja, wenn du dann sowas nebenbei hast, dann fällt es halt nicht so tief. Und wenn du dann auch solche Leute wie Sladan um dich herum hast, inklusive seiner Familie, dann, ja, dann hast du mit meiner Familie auch natürlich und mit meinen Freunden drumherum, dann hast du ein Umfeld, wo du halt nicht so tief fallen kannst. Und dann schaffst du es, den Fußball nochmal ganz anders zu genießen und eine andere Dankbarkeit dagegenüber zu haben. Ja, und so war das dann. Also das war die besondere Geschichte eigentlich dahinter. Wir haben dann viele, ja, viele Dinge hat er mich einfach belehrt. So, das ist diese einfachen Sachen, dankbar zu sein, gesund zu sein, ne, dass man Fußball spielen darf. Und ich muss zum Training, sondern ich darf zum Training. Solche Dinge. Und das hat sich jetzt seitdem, ja, wir haben oft auch weiter noch an Dingen gearbeitet mental. Und mittlerweile muss ich sagen, kann ich so sagen, dass ich Sladan nicht mal mehr so alltäglich brauche, weil er mich so erzogen hat, dass ich mich selber reguliere. Wenn ich mal, ich habe da ein ganz gutes Beispiel, das ist mir vor 1-2 Wochen passiert. Ja, weiß ich nicht, war regnerisch morgens, war es müde irgendwie und ja, Training, ja, weiß nicht, ich hatte nicht so 100% Lust auf Training dann an dem Tag, war ein bisschen kaputt, keine Ahnung, nicht in guter Verfassung. Und dann habe ich draußen Bauarbeiter gesehen, an der Straße. Also gar nicht despektierlich gemeint, sondern ja, einfach
als Beispiel.
Noch ein harter Job. Und ich schaffe es mittlerweile, mich selber zu regulieren. Und hab dann gesagt, ey, bist du wahnsinnig, wie kannst du jetzt undankbar sein, dass du jetzt zum Training fährst? Scheiß mal auf das Wetter. Sei froh, dass du gesund bist, dass du in einer tollen Mannschaft spielst, beim tollen Verein, dass du gerade in guter Verfassung bist und genießt das, zum Training fahren zu dürfen. Und da habe ich gemerkt, ja, Sladan hat mir sehr, sehr viele Dinge beigebracht, mich selber zu regulieren. Und das war für mich vor 1-2 Wochen ein sehr, sehr schöner Moment, weil ich gemerkt habe, ey, ich muss den gar nicht mehr tagtäglich anrufen, weil die Zeit mir hab's auch, sondern ich habe selber mich zu regulieren.
Klingt danach, als ob du mal später in den Jugendzentren Vorträge halten solltest über so einen Weg und den jungen Leuten im Jugendleistungszentrum mal so einen Weg aufzeigen solltest, wie es gehen kann, dass nicht jede Karriere so geradlinig ist, sondern dass es auch noch was anderes im Fußball gibt, weil es ja auch nicht alle den Sprung schaffen. Aber das dann vielleicht erst nach der selber aktiven Karriere. Also jetzt wäre es noch ein bisschen zu früh dafür. Ich würde gerne noch mal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast mit diesem Kontakt. Das, ganz viele Spieler sieht man nach dem Spiel, die haben auch relativ schnell das Telefon am Ohr und telefonieren erstmal mit jemandem. Wie ist denn da das Verhältnis? Ist das auch nur eng gewesen, dass man nach dem Spiel relativ schnell sich eine Rückmeldung gibt und sagt, ja, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen? Oder Herr Vidakovic, Sie sagt ja schon, naja, fußballerisch, Sie sehen zwar das Spiel, aber Sie würden es nicht so intensiv in die Tiefe analysieren, wie vielleicht ein Spieler sich dann gesehen hat. Wie war denn da der fachliche Austausch?
Für mich ist ja, es gibt eine Sprache, die keiner verhindern kann, und das ist die Körpersprache. Du kannst mit dem Körper nicht kommunizieren.
Du siehst das heißt, sie rufen ihn gar nicht an, sie gucken einfach, wie er da steht, auf dem Platz.
Sie waren ja gestern beim Spiel. Wer hat den Ball aus dem Tor geholt und auf den Mittelpunkt geknallt und wollte weiterspielen?
Ja.
Gute Frage. Ich müsste die Wiederholung angucken.
Ja, ich habe ihn nicht aus dem Tor geholt, aber ich bin zur Mittellinie gerannt.
Ja. Das reicht mir. Also nochmal, ich bin nicht der Taktiker, oder ich freue mich, wenn er ein Tor schießt. Ja? Ich kann ihm ja auch nicht sagen, wie er aus 20 Metern schießen soll. Das bin ich nicht und das kann ich nicht. Ich beurteile achtsame Momente, weil Sven ist schon gerne auch ein Kartensammler, ja, und auch jemand, der sich mal beschwert beim Schiedsrichter, aber das Beschweren ist viel besser geworden. Es ist eine andere Kommunikation, eine andere Form der Beschwerde. Er macht darauf aufmerksam. Früher hat er einen Schiedsrichter fast umgerannt. Mhm. Ja. Und das sind so, Sven hat bei uns im Haus, wir haben so ein paar Achtsamkeitsübungen ja auch mal gemacht. Sven, das weißt du ja auch noch unten immer, mit den Matten, die wir gemacht haben. Ne?
Ja.
So, das kleine Buch der inneren Ruhe, das war so seine Tageslektüre. Das kleine Buch hat er ja immer noch mit. Und die Achtsamkeit schafft uns so einen kleinen Moment zwischen Reiz und Reaktion, mal nur kurz darüber nachzudenken, welche Konsequenzen die Reaktion hätte. Mhm. Also einen Schiedsrichter anzuflaumen, Trainer oder nur ein Handzeichen, wenn Trainer was sagt, nur so zu machen, reicht ja schon. Also, und je mehr wir unterdrücken, umso mehr kommuniziert der Körper eigentlich. Mhm. Total unbewusst.
Und Sven Körpersprache.
Genau, du kannst es nicht verhindern. So wie kleine Kinder können auch Körpersprache, die öffnen die Arme oder die verschließen die. Ja? Ja. Und wir glauben, wir können das alles so verbal irgendwie kommunizieren. Und die Körpersprache von Sven war gestern einwandfrei. Ja, also einwandfrei positiv. Keine Karte eingefangen gestern, Sven?
Richtig. Aber jetzt schon seit noch keine.
Ja, aber das ist, ja genau, ja, aber es funktioniert. 18, ne? Ja. 18 ja. Insgesamt, ja.
Aber schon seit vielen Spielen, ja.
Ja, aber die Frage ist halt, wie hat er sich die vorher eingefangen? Wenn er sich heute eine fängt, weil er irgendwie einen Konter verhindert, ist das völlig in Ordnung. Aber die Karten vorher, die er sich gesammelt hat, waren die Hälfte davon, war einfach, weil er unachtsam war, weil er falsch kommuniziert hat oder einfach sauer war oder sich aufgeregt hat. Ja. Hm. Weil, nehmen wir mal das Beispiel, Herr Kapica, Sie faulen jetzt Herr Pistorius.
Na, Sie das macht er nur einmal, ehrlich.
Das ist eine ganz andere Härte noch, international.
Jetzt frage ich Sie mal was. Herr Pistorius, Sie bleiben auf dem Boden liegen. Wem schreiben wir jetzt, wenn wir Schiedsrichter wären, Sven, 100% Negativität zu? Dem Herrn Pistorius oder dem Herrn Kapica? Wer hat was Schlechtes gemacht?
Ist die Frage an mich?
Ja, genau. Die Frage ist an dich. Also Herr Kapica fault Herrn Pistorius. Herr Pistorius bleibt liegen. Herr Kapica, wer hat 100% Negativität? Herr Pistorius oder Herr Kapica?
Herr Pistorius, glaube ich, weil er gefault wurde.
Ja, die Negativität ging ja von Herrn Kapica aus, also den müssten wir bestrafen mit Negativität, meine ich, 100%. Jetzt steht aber Herr Pistorius aus und schreit ihn an, was soll das, du Arsch?
Mindestens.
Jetzt Schiedsrichter. Ja. Wie viel Negativität, wenn wir in Summe 100 haben, wer kriegt wie viel?
Ja.
Ich kriege mehr.
Hat sich verändert, ja.
Hat sich definitiv verändert. Der Täter wird eigentlich zum Opfer.
Ja.
Und der Schiedsrichter holt die Karte und gibt beiden eine gelbe Karte. Und das ist früher oft bei Sven passiert.
Mhm.
Ja, so ein bisschen auch so. Aufstehen und hey. Ja, und das hat sich schon verändert. Und das ist Achtsamkeit, das zu verstehen und zu sagen, hey, ich mache das faul, wenn es wirklich notwendig ist. Und das andere, also das zu kontrollieren im Spiel, wo Emotionen dabei sind und Zuschauer und alles, das ist total schwierig. In der Situation war ich ja selber nie, ne? Da ziehe ich den Hut vor, wenn Menschen wirklich im Profifußball Achtsamkeit praktizieren können. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig.
Sven, über Karten sagt er jetzt Tore.
Genau.
Kann gerne so weitergehen.
Ich bin selbst überrascht. Selbst überrascht, dass es gerade so läuft. Also 2 Tore in den letzten 3 Spielen jetzt. Duisburg getroffen, Köln gestern am richtigen Ort gestanden zur richtigen Zeit.
Ja, ich, was heißt überrascht? Also ich glaube, ich hatte vorher auch schon Möglichkeiten, aber irgendwie wollte der Ball dann auch nicht immer so rein. Und ich glaube, ich hätte auch schon mehr Assists haben können, wenn man sich die Spiele genau anguckt. Also ich habe mir mal Ende der Hinrunde viele Szenen angeguckt, wo ich ja bestimmt 5, 6 Pässe spiele, wo jemand allein vor uns vorm Tor steht und halt kein Tor fällt. Deswegen steht da noch, glaube ich, die 0 bei Assists. Das ist halt auch ein bisschen schade, weil irgendwo wird man auch ein bisschen nach Statistiken bewertet. Aber es war mir im Endeffekt auch egal. Ich bin jetzt froh, dass die Bälle zurzeit reingehen, dass ich ja immer besser so in der Box auch ja, zur Stelle bin. Das hängt aber auch damit zusammen, dass man einfach ein anderes Selbstverständnis entwickelt, wenn man häufiger dann auch auf 8 spielt. In der Hinrunde habe ich dann halt oft auch noch geswitcht, ne? Mal 6, mal 8 und dann ist es halt ein ganz anderes Spiel. Das muss man halt auch lernen im Spiel selber. Wenn der Trainer sagt, jetzt bist du 6, dann spielst du den defensiveren Part, dann musst du halt vor der Abwehr bleiben. Jetzt spielst du 8, dann musst du halt mit den 16 auch. Und das ist das
und zu lernen, kannst da es auch, um ne? zu
also, ja, das ist ein ganz anderes Spiel bei uns dann. Und da musste ich dann auch lernen, mit umzugehen. Ne? Dass man dann halt auch offensiver dabei sein muss und bei Flanken im 16er sein muss. Und ja, ich bin froh, dass es mir jetzt gerade so ein bisschen besser gelingt und ich dann auch mal richtig stehe, so wie gestern. Ich hatte vorher einen tiefen Laufweg, wo Marmel den Ball nicht spielt. Bin dann schon im 16er, gehe dann ein bisschen weiter zum Tor und sehe, dass der zweite Ball da noch kommt. Ja, ist dann halt auch so ein bisschen ja, ein bisschen Matchglück halt auch, dass die Flanke dann genau auf dich kommt und ich den dann relativ gut treffe und der Torwart den dann nicht ganz festhalten kann. Solche Sachen, das ist halt auch so ein bisschen.
Das war eigentlich ja,
man hat dann eine kleine glückliche Phase dann zur Zeit. Ne? Dann gehen die Bälle rein. Ich sag mal, in der Hinrunde wären die vielleicht bei mir nicht reingegangen. Das kann ich. Ist vielleicht so, aber ich beschwere mich nicht darüber. Und ja, mein Ziel ist natürlich auch, klar, dass wir Spiele gewinnen. Oder ja, in erster Linie, dass wir Spiele gewinnen. Wenn ich dann mit Toren dabei helfen kann, dann beschwert sich, glaube ich, der Trainer nicht und ich beschwere mich auch nicht.
Es war so eine Situation, in der mancher schon abschaltet. Nicht? Der Angriff war eigentlich schon erledigt und die Flanke von Allen war ja eher so eine Verzweiflungsflanke. Die war ja nicht ganz gezielt auf dich gezogen, aber du hast nicht abgeschaltet. Du warst da und hast verwandelt. War es übrigens ein Links- oder ein Rechtsschuss? Ich habe es als Linksschuss gesehen.
Nee, war ein Rechtsschuss.
Gut, da habe ich
mit Außenriss irgendwie noch. Ja. Mit links schieße ich ehrlich gesagt nicht so gerne, muss ich zugeben.
Ich will nochmal
kurz
auf die Branche. Ich weiß gar nicht, ob ich Sie jetzt als klassischen Berater bezeichnen würde, Herr Vidakovic, nach dem, was ich gehört habe. Das kann Sven vielleicht sogar besser beurteilen, denn Talente wie er werden ja schon mit 14, 15, 16 von Beratern umgarnt. Die Eltern werden besucht, es gibt Gespräche, es gibt Verträge. Und es geht ja immer darum, auch in erster Linie den nächstbesten Vertrag und einen besseren Vertrag auszuhandeln. Wie weit siehst du Herrn Vidakovic in der klassischen Beraterrolle, die du ja auch kennengelernt hast? Oder ist er ein Exot in dieser Branche?
Ich würde schon absoluter Exot sagen. Also eine ganz andere Herangehensweise. Ich habe in meiner Karriere, in Anführungszeichen, viele Berater kennengelernt, muss ich sagen. Ich habe auch zweimal schon den Berater gewechselt und ja, gefühlt, ja, sind alle irgendwie mit dem gleichen Muster unterwegs. Und ja, ich kümmere mich um dich. Ich habe die Kontakte hier, ich habe die Kontakte da und ich bewerte noch dein Spiel. Und alle erzählen irgendwie das Gleiche und aus dem gleichen Topf. Slalom ist da ganz anders unterwegs. Also wie er schon gesagt hat, er bewirbt sich aber keinem Spieler, so wie es andere Spielerberater machen. Die sehen, boah, da ist ein Spieler gut, dann bewerbe ich mich bei dem. Oder ich will mich mit dem treffen, ich will, dass der zu mir kommt. So was macht Slalom ja nicht. Slalom geht halt komplett über die menschliche Schiene und zudem, dadurch, dass er sich so viel mit Fußball befasst, muss ich auch ein bisschen Komplimente zuschieben, hat er sein fußballerisches Fachwissen auf jeden Fall auch stark verbessert. Also er kann mittlerweile schon bewerten, ob ich ein gutes Spiel gemacht habe oder kein gutes oder ne, wie andere Leute das dann auch vielleicht sehen, die das entscheiden. Das kann er mittlerweile schon bewerten und also er redet sich da ein bisschen kleiner, als er ist, das muss man schon sagen. Ich glaube, Slalom macht es halt komplett auf seine Art und Weise und das finde ich auch gut, also weil ich auch jemand bin, der da vielleicht bewusst auch einfach was anderes machen will und man sieht ja trotzdem, dass es funktioniert. Also ich glaube, am Ende ist ein Berater natürlich dafür da, den bestmöglichen Vertrag, den bestmöglichen Verein zur bestmöglichen Zeit rauszuholen in dem Sinne. Aber verantwortlich in erster Linie ist man ja als Spieler auch dafür. Und ich glaube, das vergessen viele. Viele wollen den Berater wechseln, um dann ja durch den Berater den besten Verein zu bekommen. Aber ich glaube, man darf das nicht verdrehen. Also man muss erstmal gut spielen. Mhm. Vielleicht kennen andere Leute dadurch, dass sie ein großes Beratungsunternehmen haben, viele Spieler haben und schon viele Verträge mit Vereinen gemacht haben. Vielleicht kennen die Vereine und die Verantwortlichen ein bisschen besser. So würde ich jetzt vielleicht einschätzen. Aber in erster Linie entscheidet ja die Leistung. Und wenn ein Verein dich gut findet, ist, glaube ich, dem Verein sowas von egal, wer der Berater da ist. Also das kann der Papa sein, das kann der Bruder sein, das kann ein Life-Coach sein, so wie es bei mir dann in dem Sinne ist, ein Mentaltrainer. Es kann ein Rechtsanwalt sein. Also es ist dem Verein, der glaube ich, dann egal. Also der Job danach ist, glaube ich, schon der gleiche wie ein normaler Spielerberater, also den Vertrag dann zu verhandeln. Und also da ist es dann, glaube ich, schon identisch. Aber er macht es selbst da auch mit seiner Art und Weise. Also jetzt nicht komplett aufs Geld aus. Er ist ein großer Befürworter, zum Beispiel Leistung zu belohnen. was auch immer wichtig ist. Also nicht immer sofort das Geld zu bekommen, sondern vielleicht einfach in Verträgen auch so leistungsbezogene Dinge einzubauen, weil das für Vereine interessant ist und für den Spieler ja auch. Und ich glaube, dass sich ja die Arbeit nachher dann mit anderen Spielerberatern auch ein bisschen deckt. Ich glaube nur einfach die Art und Weise am Anfang mit Spielern umzugehen und den Kontakt mit Spielern, das ist halt eine ganz andere Schote als normale Spielerberater.
Und ich weiß nicht, vielleicht liege ich auch falsch, aber es gibt jetzt auch nicht so viele Berater, die unbedingt mit einem auf den Berg wandern, auch in der Schweiz, irgendwie auf dem Gipfel. Ne? Wenn man da ein bisschen forscht, dann gibt es Bilder irgendwie von so einer sommerlichen, im Juli war das irgendwie eine Bergtour. Also ich glaube auch nicht, dass das jeder Spielerberater mit seinem Spieler macht. Vidakovic, wie kommt man da drauf?
Ja, also ich habe ja mit jemandem mal eine Stiftung mitgegründet und einer meiner besten Freunde hat selber ein soziales Engagement und baut eine Schule in Kenia. Und ich bin gerne in der Natur. Achtsamkeit findet draußen in der Natur statt. Wir sollten uns alle ein bisschen mehr mit der Natur verbinden, meiner Meinung nach, um das alles zu erhalten und nicht kaputt zu machen. Und deshalb bin ich oft draußen, oft in der Natur. Und Dirk und ich sind vor ein paar Jahren mal das erste Mal so eine 12-Stunden-Wanderung gelaufen für einen guten Zweck. Eigentlich, um uns als Männer mal ein bisschen auszusprechen. Ja, er ist Vorstand der GLS Bank. Und wir haben daraus dann eigentlich wie eine Spendenwanderung gemacht, weil wir darüber, ich sag mal, über Facebook und Co. aufgerufen haben, um zu spenden. Und da heraus hat sich eigentlich dreimal im Jahr jetzt fest eine 24-Stunden-Wanderung herauskristallisiert. Und ich weiß gar nicht, Sven, wann war das? 2020 im Sommer.
Ja.
Ja, 2020 sind Sven und Yannick dann mitgewandert. Und das war für uns alle eine wundervolle Erfahrung, gerade für die Jungs. Ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht. Ja, ich muss auch sagen, sie hatten auch eine große Klappe. Ne? So, ja, 4 Stunden, ja, soll ich die rückwärts laufen oder auf den Händen? Da habe ich gesagt, also ich nehme das jetzt wahr, ihr wollt mitlaufen. Ja, ich lade euch ein. Ich bezahle das auch alles. Ja, wir laufen zu. Ja, klar, sollen wir dich dann hochtragen? Wie sollen wir es machen? Lass uns einfach mal zusammen laufen erstmal und dann schauen wir, was passiert. Und die Wanderungen sind einfach generell auch immer anstrengend. Also sie gehen 24 Stunden am Stück. Wir machen so zweimal vielleicht 40 Minuten Pause. Und es geht halt auch über Nacht mit Stirnlampen. Und ich muss sagen, die Tour, die wir gemeinsam gelaufen sind, war für mich persönlich auch die anstrengendste. Sie war in Davos. Wir haben weit über 3.500 Höhenmeter gemacht. Sind nachts über so einen Kamm gelaufen, der sehr hoch, sehr steil war, wo du echt links und rechts nicht runtergeguckt hast. Und wir haben ja immer so, den Berg zu erklimmen, ist ja immer so das eine. Aber dann 6 Stunden bergab zu laufen, das kann Sven ja gleich mal sagen, wie sich das anfühlt. Weil das geht in die Beine, das muss der erstmal verarbeiten. Das muss man wirklich sagen. Und ich bin total glücklich, dass die beiden dabei waren. Unser kleiner Sohn war auch dabei, der war zu dem Zeitpunkt 9. Der ist auch mitgelaufen. Der läuft 12 Stunden mit und steigt dann quasi aus, weil wir dann immer so, wir laufen wie so eine 8, ne? Und der war auch dabei. Den musste man dann tatsächlich an einigen Stellen tragen, weil der war schon so kaputt, der konnte dann nicht mehr. Aber es war was, ja, einfach auch was Wichtiges, mal so im Einklang mit sich selbst auch zu kommen, so wirklich viele Schritte zu machen. Das hat was so mit bilateraler Stimulation zu tun. Also wer das kennt, wer regelmäßig laufen geht, ich meine jetzt nicht das Laufen bei Sven jetzt im Sinne von Fußball. Viele Menschen gehen ja joggen und haben beim Joggen super coole Ideen. Warum ist das so? Weil das Gehirn von links nach rechts Informationen austauscht und Probleme und Lösungen miteinander verknüpft. Das ist auch bewiesen, ja, medizinisch. Also auch Neurologen wissen das. Und so eine Langzeitwanderung, die schadet eigentlich, ganz im Gegenteil. Und man unterschätzt auch seinen eigenen Körper, wozu man wirklich auch imstande ist. Und ich fand es einfach nur schön. Wir haben drei richtig wundervolle Tage gehabt. Absolut. Wir waren am Sonntag noch am Kaumer See, den haben wir uns angeguckt, der schönste See Europas in Flims und sind zusammen ja auch hingefahren und zusammen zurückgefahren. Und also ich kann Ihnen sagen, ich habe noch nie Menschen so viel Essen sehen an dem Abend. Sven ist mit 3 Tellern, 2 Teller Nudeln und einer Salatschüssel da raus, ja, nach 12 Stunden Wandern, wo die Kellnerin schon gesagt hat, halt, stopp, hier muss jeder erstmal was kriegen, ja. Die Jungs, das muss man auch sagen, der Körper ist, die bestehen aus so vielen Muskeln, die müssen einfach viel mehr Kalorien essen als ich, der links und rechts noch Speicher hat, die er abbauen kann. Das können die beiden Jungs nicht. Die haben regelmäßig, weiß ich, wie viel Kraftriegel die gegessen haben. Die waren nur am Essen. Ja, und aber da kann Sven vielleicht auch selber was zu sagen. Es war, für mich war es einfach wundervoll, die dabei zu haben. Ja.
Ja. Wenn sie dauernd auf den, und wenn sie dauernd auf den Händen laufen mussten, ist ja auch kein Wunder, dass sie irgendwo wieder die Kraft dann brauchen. Ne?
Ja, genau. Also die haben richtig was für den Oberkörper getan.
Ist denn auf Händen oder rückwärts oder wie ist es dann gelaufen?
Ja, schön wär's, muss ich sagen, schön wär's. Die Klappe war dann doch größer, als es dann im Endeffekt war. Also ich muss sagen, ich war selten so kaputt wie da nach 24 Stunden. Um das vielleicht mal zu verdeutlichen, also mein Kumpel Yannick Langesberg, der bei Rupers Essen spielt, und ich, die Gruppe ist am Berg abgelaufen, das war so die letzte Stunde und also wir waren bestimmt 500 Meter hinter der ganzen Gruppe und wir kamen gar nicht mehr hinterher, weil es nur noch bergab ging. Wir waren körperliches Wrack, das kann man so sagen. Wir haben uns wirklich ins Ziel geschleppt. Und dann nachher war die Siegerehrung noch. Ja, ist dann mit Frühstück und allem, ne? Weil man morgens startet und morgens kommt man wieder an mit Frühstück und allem. Ja, also für mich und Yannick gab es da kein Frühstück. Wir sind direkt durchspaziert ins Hotel. Also wir haben bis abends, von 9 Uhr bis abends um 18 Uhr, brauchst du bei uns nicht klingeln. Da war Feierabend. Das war eine richtig schöne Erfahrung. Man unterschätzt es auf jeden Fall extrem. Man glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist. Wirklich, für einen Fußballer ist das ja auch eine ganz andere Belastung, auch von der Stundenanzahl. Und ich glaube, wir haben, glaube ich, 12.000 Kilokalorien verbrannt innerhalb von den 24 Stunden. Also da kann man sich mal vorstellen, was das mit dem Körper macht. Wir haben wirklich nur Essen reingeworfen. Aber da bleiben viele schöne Erinnerungen. Also für mich, was wir da für Aussichten gesehen haben. Und ich finde so, das tat mega gut nach einer Saison, um zu reflektieren. Weil klar, die ersten Stunden quatscht man viel und erzählt sich alles. Aber irgendwann gibt es den Zeitpunkt, da ist es dunkel und man läuft in der Nacht. Und dann wird 3-4 Stunden gar nicht geredet. Du hörst wirklich nur die Schritte von den anderen. Tack, 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 tack. Und du hörst 3-4 Stunden nichts. Keiner redet, weil alle so kaputt sind. Und also du kommst da auf Gedanken und du hast da eine innere Ruhe dann auf einmal. Also du hast wirklich alles durchgespielt in deinem Kopf. Und das war echt eine Erfahrung wert. Also ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, weil meine Knie danach wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Die taten wirklich richtig weh danach. Aber so von der Erfahrung, von den Eindrücken, die man gesammelt hat, persönlich und halt auch eine Erfahrung zusammen mit Sladon und mit Yannick zusammen, will ich nicht missen, muss ich sagen. Schöne Erfahrung.
Schöner Vorschlag für die nächste Sommervorbereitung.
Ja, wir haben ja sowas Ähnliches tatsächlich dann in der gleichen Vorbereitung gemacht, weil ich weiß nicht, ob Julius ohne Sorge auf die Idee kam, weil ich das erzählt habe, dass ich wandern war und 24 Stunden und mit Nachtwanderung. Weil in der Vorbereitung dann haben wir tatsächlich auch eine Nachtwanderung gemacht. Keine 24 Stunden, aber irgendwie 4-5 Stunden oder so. Oder 6 Stunden oder sowas. Da sind wir auch durch den Wald gelaufen mit der ganzen Mannschaft. Ging in die gleiche Richtung, aber ich war ja dann absolut vorbereitet.
Johannes, wir machen das auch mal mit der Sportredaktion. Ich mache das via Vidakovic. Ich lade euch ein und zahle alles, aber ich muss da nicht mitwandern.
Also er ist ja mitgewandert. Das müssen wir nochmal verhandeln.
Gut, okay, machen wir.
Er sucht dir mal einen Berater.
Ja, es ging nicht nur um Fußball. Und das ist vielleicht auch mal ganz gut, um den Blick zu erweitern oder zu schauen, was andersrum um einen herum passiert. So wie das Sven Köhler in seiner Laufbahn auch gemacht hat, als es darauf ankam. Wir sind schon so ein bisschen in der Nachspielzeit, aber wir gehen jetzt nochmal zurück zum Fußball, wenn ihr einverstanden seid, und gucken nochmal voraus auf die nächsten 3 Spiele. Jetzt ist ja wieder eine Konstellation, da spielt auch das Mentale eine Rolle. Es kommen 3 Spiele gegen 3, also 3 Top-Spiele. Eintracht Braunschweig am Samstag, eine Woche später geht es zum Derby nach Meppen. Schalke gegen Essen oder so etwas. Und dann geht es zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern. Da fällt noch keine Entscheidung, aber es könnte die Konstellation sich in der Tabelle doch erheblich ändern. Was würden Sie denn, Herr Vidakovic, empfehlen? Wie geht man eine solche Konstellation an? Das ist ja wie so eine Saison in der Saison. Denkt man da wirklich nur von Spiel zu Spiel oder besteht auch eine Chance in dieser Konstellation, um nochmal einen Kick sich selbst zu geben?
Ich glaube schon, dass da eine sehr, sehr große Chance besteht, sich selbst den Kick zu geben. Also im Mentalcoaching unterscheiden wir immer zwischen Mentalität, zwischen wirklich fixem Denken und Wachstumsdenken. Und wenn wir jetzt aufsteigen wollen, müssen wir eben Wachstumsdenken ansteuern, ja. Und wie das funktioniert, dass wir Sven und der Trainer werden das viel besser wissen, aber das wäre jetzt eine Möglichkeit. In den nächsten 3 Spieltagen musst du wirklich jetzt auch zeigen, dass du oben dranbleiben willst und vielleicht auch noch ein bisschen mehr willst. Aber du musst es trotzdem noch mit einer Portion Gelassenheit und auch Spaß machen. Je enger dieser Raum wird, ja, in dem du dich bewegst, umso schwieriger wird das alles im Kopf. Also ich rede jetzt wirklich nur vom Kopf, ja. Also da noch ein bisschen frei zu sein und auch mit ein bisschen Portion Spaß da auch dran zu gehen, weil Spaß gibt einem ein bisschen Gelassenheit, ein bisschen Freiraum. Das finde ich genau richtig, ja, als Mentalcoach. Und dann, ich weiß nicht, mit welchen Mitteln der Trainer arbeitet, ja, da gibt es viele Dinge, die man machen kann. Also meine Frau und ich, wir haben ja auch mal eine Mannschaft begleitet und begleiten heute auch noch eine Mannschaft im Frauenfußball. Da gibt es viele Dinge, die der Trainer auch macht. Kann ja auch eine kleine Zwischenmeisterschaft sein, die er jetzt gerade einberaumt. Ja, also ich sag generell, es ist alles noch möglich, so wie Sven auch gesagt hat. Wenn ich das positiv sehe, ist alles noch möglich. Und es ist doch jetzt wunderschön, dass man gegen die oben jetzt auch mal zockt. Das muss man auch. Die Fußballprofis haben sich entschieden für Druck. Sie haben sich entschieden in dem Job. Und Druck ist dann doch was Geiles, ja? Wenn Spiele, wo es um richtig was geht. Sven, das ist doch so. Diese Spiele magst du doch. Darum geht es, um solche Spiele. Dafür hast du Fußball gespielt. Nicht auf dem Bolzplatz, wo du weißt, du hast gegen die Dreiklässler gespielt und ihr wart die Vierklässler, sondern jetzt die auf Augenhöhe sind, gegen die zu gewinnen. Das ist doch jetzt das, was richtig, richtig Bock macht. Das motiviert doch jetzt schon, alleine darüber zu reden. Da hast du doch schon Bock. Das sehe ich dir ja an. Ja, das ist ja der Wettbewerb, den du suchst, den ihr sucht.
Ja, ich kann da auch nur in die gleiche Richtung reden, weil ich sehe es auch einfach nur positiv. Also klar, man kann ja jetzt über Druck reden und natürlich ist da auch ein gewisser Druck drauf, weil ja, man will natürlich auch die Spiele gewinnen und das Umfeld will natürlich die Spiele gewinnen und jeder weiß, wie wichtig die Spiele sind, aber ich sehe das so, man kann was gewinnen. Man kann jetzt richtig was gewinnen. Also gegen direkte, in dem Sinne Konkurrenten kann man sich mit denen messen. Und der Trainer hat, finde ich, heute bei uns, ich weiß nicht mal, ob ich das so sagen darf, aber er hat bei uns gesagt, dass wir haben uns das doch einfach jetzt auch erarbeitet. Also wir haben jetzt in der Rückrunde haben wir uns doch jetzt auch diese Top-Spiele, es kommen wieder Zuschauer, das ist ja auch was Geiles wieder. Wir haben jetzt längere Zeit ohne Zuschauer gespielt oder nur mit ein paar Zuschauern. Und jetzt kommen wieder Osnabrücker ins Stadion, direkt beim Topspiel, die wahrscheinlich richtig Bock haben, uns anzufeuern. Also hoffe ich zumindest. Und es gibt doch nicht viel Besseres als das. Also es ist ja positiver Druck. Es ist ja was anderes, als wenn du jetzt auf dem Abstiegsplatz stehst und ja, du musst irgendwie das Spiel gewinnen. Sondern es ist ja positiver Druck. Du kannst was gewinnen. Und Norbert Elgert bei Schalke hat es immer gesagt, es gibt einen Riesenunterschied zwischen müssen und wollen. Wir müssen nicht, wir wollen. Und das ist, glaube ich, das Abschließende, was man dazu sagen kann.
Kennen Sie den Norbert, Herr Vidakovic?
Leider nein.
Ich glaube, das würde passen, Sven, nicht? So wie ich mich an Norbert Elgert, ich glaube, die beiden würden einen langen Abend miteinander reden können, oder?
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch. Mal sehen, ob wir jemand nochmal die Connection herstellen können, aber ich glaube, die beiden, die hätten einen ganz, ganz langen Abend.
Okay. Johannes, du sprichst das Schlusswort, ne? Ja, oder hast du sogar noch eine Abschlussfrage?
Nein, das war ja jetzt, das, besser geht's doch nicht. Sven hat ein perfektes Schlusswort gefunden. Wir wollen jetzt auch nicht Schluss machen, sondern wir müssen irgendwann. Also, abwandeln, denn irgendwann ist die Zeit auch erschöpft und die Ohren der Hörer sind dann auch mal rot oder roter. Und sie sollen ja im Idealfall lila-weiß bleiben. Wir sagen vielen Dank für das sehr, sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch an Slatan Vidakovic und Sven Köhler, an Harald Pistorius, der die Technik auch im Studio beherrscht hat. Ja, und dann können wir nicht mehr viel sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Das VfL Brückengeflüster gibt es immer dienstags, da wo es alle Podcasts gibt, im gut sortierten Zeitschriftenhandel etc. Schalten Sie rein. Bis zur nächsten Woche. Wir sagen alles Gute und bis dann.
Tschüss.
Tschüss zusammen.
Ciao.